Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Der nächste Vortrag wird gehalten von Stefan Hornburg und es geht um Clem Antivirus. Bitte schön.
Schönen Dank. Hiermit möchte ich alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen zum Vortrag Clem Antivirus. Der Vortrag beginnt mit einem kurzen Überblick. Was ist Clem Antivirus? Welche Features bietet Clem Antivirus? Wieso beschäftigt sich man überhaupt mit dieser Software? Und wo kann man das einsetzen? Der Hauptteil des Vortrages gliedert sich in drei Schwerpunkte. Das ist zunächst die Architektur. Dann kommt die Konfiguration dieser Software und schließlich die Integration mit anderer Software. Abschließend werde ich ein paar kurze Hinweise geben über die Community, die sich um Clem Antivirus herum entwickelt hat. Nach dem Vortrag folgt eine Frage- und Antwort-Runde. Ich bitte Sie, die Fragen bis dahin aufzuheben. Was ist Clem Antivirus? Ja, zunächst mal ganz trivial, es ist Open Source Software. Das ist auch der Grund, warum der Vortrag hier gelandet ist. Die Autoren von Clem Antivirus bezeichnen es als Antivirus-Toolkit. Ich werde im Laufe des Vortrags noch erläutern, wie diese Bezeichnung zustande gekommen ist. Bisschen lauter? Okay. Das Haupteinsatzgebiet von Clem Antivirus ist als Mail-Scanner. Was bietet Clem Antivirus? Es ist ein schneller und mächtiger Scanner. Eine Sache, die dazugehört, ist, dass man On-Access-Scanning von Dateien unter Linux und FreeBSD machen kann. Dazu gehört eine umfangreiche und aktuelle Datenbank. Zurzeit werden mehr als 31.000 Viren, Würmer, Trojaner und andere Malware erkannt. Um diese Virusdatenbank auf dem lokalen Rechner immer auf dem neuesten Stand zu halten, bietet Clem auf ein modernes Update-Verfahren und die Engine von Clem auf ist in einer Bibliothek gekapselt. Warum Clem Antivirus? Clem Antivirus ist portabel und POSIX-kompatibel. Ich habe erstmal nur einige Plattformen hier aufgelistet, auf denen es verfügbar ist. Ich sage mal Linux und allen möglichen Distributionsvarianten von Debian, Red Hat, Mandrake und noch mehr. Dann alle BSD-Varianten. Es gibt auch Versionen von Clem Antivirus für Mac und Windows. Die wirkliche Liste in der Dokumentation ist noch weitaus länger. Da finden sich auch solche Exoten wie BOS. Also kann man sagen, für fast jedes Betriebssystem, das heutzutage noch verwendet wird, kann man Clem Antivirus einsetzen. Ein Grund für die Erfolgsgeschichte von Clem Antivirus ist die Tatsache, dass die Virensignaturen immer up-to-date sind. Das war ein großes Problem von Vorgängerprojekten, insbesondere, vielleicht kennt das noch wer, ist das openantivirus.org. Es hat einfach nicht funktioniert, weil die Viren da nicht, die Virensignaturen nicht aktuell gehalten worden sind. Diesen Schwachpunkt hat Clem Antivirus behoben. Es gibt häufig Aktualisierungen, meistens mehrmals täglich. Und das führt auch dazu, dass Clem Antivirus konkurrenzfähig ist zur kommerzieller Software. Oftmals werden die Updates von irgendwelchen wichtigen Würmern oder so zuerst von Team von Clem Antivirus herausgegeben. Die stetige Weiterentwicklung hat dazu geführt, dass ein breites Spektrum an Malware erkannt wird. Also zunächst mal die ganz bekannten Sachen, die ich jetzt auch schon genannt hatte. Viren, Würmer, Trojaner. Dazu kommen Makros von Microsoft Office. In jüngster Zeit die JPEG-Exploits. Und ein etwas kontroverseres Thema sind Phishing-Attacken. Das heißt, da wird versucht, durch E-Mails dem Benutzer irgendwelche Informationen zu entlocken. Ja, wo kann man diese Software einsetzen? Da gibt es ein breites Feld, das sich inzwischen entwickelt hat. Aber der Schwerpunkt ist absolut noch die als Scanner auf einem Mail-Server. Das ist das Wichtigste und darauf richten die Entwickler die meiste Energie auf. Die anderen Varianten, die ich hier genannt habe, sind meistens von Software von anderen Autoren abgedeckt. Das funktioniert natürlich mit den gängigen Mail-Servern aus dem Unix-Bereich. Ich habe jetzt einfach mal vier genannt. Exim, Courier, Postfix, Sendmail. Was gibt es da noch? Qmail. Das ist alles gar kein Problem. Ich werde nachher noch ein paar Konfigurationsbeispiele geben, wie die Integration vonstatten geht. Dann wird es noch als Scanner für Proxys eingesetzt. Da ist relativ verbreitet, dass im Squid, also ein www-Proxy, wo alle heruntergeladenen HTML-Dateien oder sonstige Dateien vom bevor sie den Nutzer erreichen, durch die Virenüberprüfung von Klammern-Antivirus geschleust werden und halt im Zeitalter abgewiesen werden, um die Client-Maschinen zu schützen vor diesen Sachen, die aus dem Internet runtergeladen sind und nicht die Rechner beschädigen können. Ein etwas experimentelleres Feld ist der On-Access-Scanner. Das heißt, da werden Dateien vor dem Speichern auf der Festplatte geprüft, ob sie eventuell Viren oder andere Malware enthalten. Die Software, die das so gibt, die hat ganz witzige Namen. Das ist Datsuku. Datsuku ist ein Kernel-Modul und die andere ist Klamuku. Das ist ein Teil von Klammantivirus, der normalerweise nicht aktiviert ist. Der regelt halt den Austausch mit dem Kernel-Modul und sagt, nein, das möchten wir nicht speichern. Für einige User-Agenten, womit die E-Mail empfangen wird oder auch gelesen wird von einer lokalen Platte, sind Plugins erhältlich, zum Beispiel für Sylfid oder Kmail. Aus der Windows-Welt sehr bekannt sind natürlich die Virenscanner für Desktops. Und da gibt es eine Variante, die unter Windows läuft, aber auf dieser Engine von Klamm-Antivirus aufsetzt. Das ist das Projekt Klamm-Win. Die Architektur von Klamm-Antivirus habe ich hier mal in 5 Punkte gegliedert. Das ist erstmal die Engine, die einfach die Dateien betrachtet und sagt, Virus enthalten, ja, nein. Wenn ein Virus enthalten ist, sagt sie noch, welcher Virus ist, das ist nach der Meinung der Engine. Die Engine ist natürlich nichts ohne die Virusdatenbank, die die verschiedenen Signaturen erhält, an denen die Viren und die Würmer erkannt werden. Und die Virusdatenbank auf dem lokalen Rechner ist natürlich nichts ohne die Infrastruktur und die Updates, die immer regelmäßig reinkommen. Dann gehören natürlich dazu noch ein paar Werkzeuge, die zusammen installiert werden. Und ein Bestandteil ist ein Daemon, der zum Beispiel auf dem Mail-Server läuft und in Kontakt tritt mit dem mit eigentlich Mail-Server-Software und da der Inhalt der E-Mails ausgetauscht wird und die Rückmeldung, ob das ein Virus ist oder nicht. Was ich vorhin schon zu Engine gesagt habe, sie wurde von Autoren in einer Bibliothek gekapselt. Das heißt, jeder andere Entwickler kann diese Bibliothek hernehmen und in seine eigene Anwendung einbauen. Das ist natürlich nur erlaubt für Open-Source-Software, die mit der GPL kompatibel ist. Es ist nicht möglich, das in kommerzieller Software zu verwenden. Da wäre der Schritt, einer der Kommandozeilen-Tools zu verwenden, ClamScan oder ClamDScan. Was kann die Engine ansonsten? Sie kann Archive schauen und komprimierte Dateien bearbeiten. Da ist auch mal ein paar Beispiele genannt. Das ist einfach die ZIP-Archive, die RAR-Archive. Zu den RAR-Archiven ist wiederum zu sagen, dass es nur für Archive bis Version 2.0 gilt, weil die neue RAR-Software eine geänderte Lizenz hat, wo das nicht möglich ist, das einzubauen in die Engine. Daran arbeiten allerdings die Autoren von Clam-Antivirus, um eine eigene Implementation zu finden. Aber da weiß man nicht, wie lange das dauern wird. Noch zwei weitere typisch Windows-mäßige Formate sind das Kabinett, auch in Art von Archiv und CRM. Das sind Compiled HTML-Files. Ja. Man sieht ja auch, dass das hauptsächlich um Dateiformate aus der Windows-Welt geht, bei denen ja meistens die wir noch auftauchen. Oder fast immer eigentlich. Darum stehen jetzt auch die Portable Executable-Dateien. Das sind ausführbare Programme in verschiedenen Varianten. Die gibt es auch in verschiedenen komprimierten Formaten, die sind auch angegeben. Und was auch direkt in Engine enthalten ist, ist die Verarbeitung von E-Mail-Attachments. Also man kann einfach die E-Mail nehmen, die Klammer an Antivirus vorwerfen und die Software packt das selbst aus und sucht sich selbst die einzelnen Schnipsel zusammen und dann wird die Virenüberprüfung auf den einzelnen Schnipseln durchgeführt. Unsere E-Mail kann im MBOX-Format, das heißt diverse E-Mails in einer Datei, als Mail-Dir oder ganz einfach als Datei übergeben werden. Also die Virus-Datenbank, die man dann auf seinem Rechner hat, wo Klammer-Antivirus läuft, besteht aus zwei CVD-Dateien. CVD heißt ganz simpel Klammer-Virus-Datenbank. Das ist nichts anderes als digital signierte TAR-Archive. Ja, das wurde in zwei Dateien aufgesplittet. In der Main.cvd sind alte Viren drin oder Viren, von denen man sicher sind, dass es da keine neuen Informationen zu gibt. Das ist eine relativ große Datenbank, die dafür aber auch sehr selten abgedatet wird. Die daily.cvd enthält die neuesten Viren, wo man vielleicht sagt, die Signatur ist vielleicht nicht richtig, da könnte es noch falsche Positive geben oder vielleicht will ich auch noch den Namen ändern, um den an andere Antivirenprogrammhersteller anzupassen. Dieser Teil ist relativ klein gehalten, aber wird dann auch im Prinzip bei jedem Update erneuert. Irgendwoher muss man sich an diese Virendatenbank auch herholen. Und dafür wurde eine Infrastruktur installiert, die hauptsächlich besteht aus einem DNS-Server. Den habe ich hier aufgelistet, server.cvd.klammer.net. Da erkläre ich gleich noch, was das mit auf sich hat. Und dann gibt es verschiedene Spiegelserver. Das erste, der genannt ist, der Database. Das ist der Hauptserver, also in Wirklichkeit gar kein richtiger Spiegelserver. Dann gibt es Aliase. Der erste Alias ist db.local. Wenn man den kontaktiert oder versucht, die DNS-Adresse rauszukriegen, versucht der DNS-Server einem den Server zuzuordnen, der in seiner Nähe ist. Also wenn ich da jetzt anfrage von hier aus von meinem Rechner, der jetzt in Deutschland sich befindet, wird er wahrscheinlich den deutschen Spiegel mir geben, indem er einfach meine IP herausfindet und versucht, die zuzuordnen. Aber man kann auch explizit einen Spiegelserver auswählen, in allen Ländern, wo es Spiegelserver gibt, kann man den halt an der Länderkennung DE oder CH oder AT, gibt es halt db.de/.net. Wie funktioniert das nochmal in der DNS-Abfrage? Also die DNS-Abfrage soll mir Informationen dazu liefern, ist ein Update erforderlich? Und in einem DNS-Eintrag für ein Domain gibt es verschiedene Datensätze. Also bekannt ist der A-Rekord, C-Namen-Rekord, wo einfach die IP drin steht oder ein anderer Hostname. Dann gibt es noch den MX-Rekord, der die Mail-Server zu dieser Domain auflistet. Und was aber für diese Technik genutzt wird, ist der TXT-Rekord. Da kann man eigentlich reinschreiben, was man will im Prinzip. Das wird halt auch jetzt hier genutzt. Ich habe jetzt mal eine Beispielabfrage gemacht und da kommt einfach ein String zurück und anhand dieses Strings kann man sehen, ob ein Update erforderlich ist, welche Versionen aktuell sind. Also der zweite Teil nach dem ersten Doppelpunkt, die 29, das ist die Version von der main.cvd. Der dritte Teil ist die Version von der daily.cvd. Der letzte Teil ist einfach der Timestamp, zu dem das Update erfolgt ist auf dem Hauptserver. Die Spiegelserver. Also es gibt 90 Spiegelserver ungefähr. Und die Updates von dem Hauptserver auf die Spiegelserver werden mit einer Push-Technologie normalerweise innerhalb von einer Minute durchgeführt. Die Datenrate, die von den Spiegelservern runtergeladen wird, hat sich im August 2004 auf 2,5 Terabyte pro Monat erstreckt. Das ist schon eine gewaltige Anzahl und ich nehme an, in dem halben Jahr, das inzwischen vergangen ist, dass es noch weitaus mehr geworden ist. Gut, nun habe ich erzählt, woran ich erkenne, dass ein Update erforderlich ist. Wie mache ich denn dann so ein Update? Auch dazu gibt es einen Teil von dem Programmpaket. Das nennt sich FreshClam. Das führt zunächst einmal die Datenbank-Versionsprüfung durch DNS durch, die ich eben erläutert habe. Erstens sind das digitale Signaturen. Das kann aber prüfen, ob die Datenbank auch wirklich von dem Virenteam erfolgt ist. Es kann zusammen mit Proxys arbeiten. Auch wenn der Proxy eine Authentifizierung braucht, wird das auch unterstützt. Und die Fehlerbehandlung fängt viele verschiedene Fälle ab, was alles schieflaufen kann. Keine Internetverbindung, der Spiegelserver antwortet nicht und so weiter und so weiter. Wie kann ich nun FreshClam einsetzen? Ganz trivial, einfach manuell aufrufen, nachdem man die Konfigurationsdatei erstellt hat. Über die werde ich nachher auch noch berichten. Was auch nicht unüblich ist, als Cronjob. Dazu einfach noch zu sagen, dass man es natürlich nicht gerade zur vollen Stunde aufrufen sollte, weil das alle machen so ungefähr und dann die Belastung besonders groß ist. Also in der Doku steht auch eine Richtlinie, was die besten Zeiten dafür sind. Außerdem kann man FreshClam als Daemon laufen lassen. Was dazu noch zu sagen ist, man sollte auf jeden Fall das Logfile auch überprüfen. Direkte Fehler, zum Beispiel wenn ein Server nicht erreicht werden kann oder keine Internetverbindung besteht, würden beim Cronjob einem in der Mail mitgeteilt werden. Aber teilweise Sachen wie, es liegt eine neue Version von Clam-Antivirus vor, also von der Software, von der Engine, nicht von der Datenbank. Die kriegt man ja nicht so ohne weiteres mit, wenn man nicht aus anderer Quelle informiert ist. Aber FreshClam sieht das sofort und schreibt dann halt eine Meldung in das Logfile rein und dann kann man halt reagieren. Eine typische Problematik, die oft in der Mailingliste nachgefragt werden, ist, was mache ich, wenn ich viele Clients in meinem LAN habe, die alle mit Clam-Antivirus laufen sollte ja nicht jeder diese Datenbank dauernd runterladen. Da gibt es zwei typische Lösungen, die man machen kann. Erstmal, man hat einen LAN-Proxy und alle Clients fahren so einen Proxy an, um an diese Datenbank ranzukommen. Oder man nimmt einen internen Webserver, auf dem dieses Fresh-Clam läuft, das Master-Fresh-Clam sozusagen, der sich regelmäßig Updates runterholt und in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis diese CVD-Dateien speichern. Und dann kann man auf den Clients einfach Database Mirror den Hostnamen eintragen, dann gehen alle diese Clients nur auf den einen internen Webserver. Kurz auf den Werkzeugen, die noch beigefügt sind. Das LIG-Tool kann einfach mit den Datenbanken umgehen und weitere Informationen liefern. Hier sieht man, wie man alle Virusnamen listet. Mit Clam-Scannen kann man einfach Dateien scannen auf einer Kommandozeile. Das Beispiel hier macht einen rekursiven Scan durchs Mail-Dir. Clam-D-Scan funktioniert fast genauso. Nur anstatt, dass es die Engine da eingebaut ist, über Clam-Scan, kontaktiert es einfach einen Dämon, der auf dem Rechner läuft, und befragt den. Da muss man natürlich beachten, dass wenn man Clam-D-Scan einsetzt, dass der Dämon auch wieder diese Dateien lesen darf. So was zu Dämon zu sagen, ganz schlicht und ergreifend, der Name ist Clam-D, hätte man sich auch denken können. Er kann an Unix und TCP-Sockets lauschen. Normalerweise setzt man die Unix-Methode ein. Und im Gegensatz zu den meisten Dämonen, denen man der Linux-Welt begegnet, läuft er mit Threads anstatt mit richtigen Prozessen, wie es der Apache 1 getan hat oder Mail-Server und so weiter. Gut, genug erstmal der grauen Theorie. Jetzt wenden wir uns erstmal der Konfiguration zu. Ich habe die wichtigsten Direktiven in die Bereiche aufgeteilt: Benutzer und Pfade, Dateitypen, Grenzen und Regeln für Archive, Makros und Freshclam. So, als erstes brauchen wir irgendeinen Benutzer, unter dem der Dämon läuft. Kennen wir ja von anderen Dämonen auch. Normalerweise nimmt man, sage ich mal, einfach als User ClamF. So. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim ClamD-Scan muss man auch aufpassen, dass die Dateienrechte passen. Und bei der Integration ist ja auch mal so, dass eine E-Mail reinkommt, die wird vielleicht irgendein Spool-Direktor geschrieben und gehört dann dem Mail-Server. Und dann kann man die User das gar nicht lesen. Was man typischerweise macht, ist, kann man die Virus in eine Gruppe zu stecken, die einfach diese Spool Directories lesen kann oder wo auch immer diese Dateien aufbewahrt sind, die man scannen möchte. Und in dem Fall muss man unbedingt diese Allow Supplementary Groups Direktive verwenden, damit Clam-Antivirus auch mit dieser Gruppe arbeitet, zu der er zugehörig ist. Das ist jetzt nicht so ganz einleuchtend, aber das gehört einfach dazu. Dann natürlich das Database Directory, wo die CVD-Dateien gespeichert sind. Also meine Beispiele beruhen so ein bisschen auf der Debian-Infrastruktur, auf den Debian-Paketen. Also habe ich hier hingeschrieben, wahl.clamf. Dann im Falle von einem Unix-Socket einfach Local-Socket. Und Fixed-Stale-Socket macht nichts anderes als den Socket wegzuschmeißen, wenn kein Prozess mehr dafür vorhanden ist. Gut. Nächste Frage ist, was möchte ich wie scannen? Also wenn ich Archive scannen will, das heißt auspacken und die einzelnen Bestandteile scannen will, muss ich Clam-Antivirus sagen, scanne Archiv. Wenn ich E-Mails in seinen Einzelteile zerlegen will und die einzeln scannen will, scanne Mail. Wenn ich diese besagten Portable Executable scannen möchte, scanne BI. Und last but not least, für Makros in Microsoft Office Dokumenten, scan OLE 2. Okay. eine Gefahr für die ganze Geschichte stellen Archivbomben dar. Das heißt, eine ganz harmlose ZIP-Datei, die nur 50.000 Bytes groß ist, aber wenn die entpackt wird, ist die meinetwegen 1 Gigabyte groß durch irgendwelche Tricks. Das möchte man natürlich vermeiden, weil dadurch der ganze Mail-Server lahmgelegt wird. Das heißt, man kann bei Klammern-Antivirus diverse Grenzen einstellen, die auf diese Archive angewendet werden. Man kann diese Grenzen auch ausschalten, indem man einfach eine 0 hinterschreibt, dann können die unlimitiert sein. Da gibt es erstmal Archiv-Max-Recursion. Das sagt, es können ja auch in diesen Archiven wieder neue Archive drin sein. Und wieder neue Archive, und wieder neue Archive. Und wieder neue Archive, aber dann kommt die 5, das ist dann die Grenze. Dann sagt Klammer-Antivirus, das ist mir jetzt zu viel, es wird nicht weiter entpackt. Archiv-Max-File sagt natürlich einfach, wie viele Dateien maximal enthalten sein dürfen. Und die maximale Dateigröße, die enthalten sein darf, Archiv-Max-File-Size, 10 Megabyte. Ups, ein bisschen schnell. So. Was macht Klammer-Antivirus nur mit den Archiven, die die Grenzen nicht einhalten? Also es kann erstmal sagen, ich lehne die ganz ab, was man normalerweise macht. Das kann man mit diesen Direktiven hier einstellen. Das ist Archivblock encrypted. Das sagt zum Beispiel, ich nehme keine verschlüsselten Archive an und weise dem einen Virusnamen zu. Das ist nur so ein Pseudonamen, den gibt es nicht wirklich. Da ist auch schon verschiedene Fragen gegeben von Leuten, die da nicht auf diese Idee gekommen sind. Also wenn ich zum Beispiel ein RAR-Archiv habe, was ich nicht akzeptiere, weil ich einfach aus irgendwelchen Gründen wird es abgewiesen, das Archiv, und Klammer-Antivirus sagt, es enthält den Virus, in Anführungsstrichen, encrypted.rar. Das nächste ist Archivblock-Max. Das kommt einfach zum Tragen, wenn diese Grenzen, die ich eben erklärt habe, überschritten werden, dann bekommt es auch ein entsprechendes Label. Und dann haben wir noch Archivmax.FreshenRatio. Das ist einmal das Verhältnis, was ich vorhin auch schon erklärt habe, zwischen der Größe des Archives und der Größe, was hinterher rauskommt beim Entpacken. Und dieses Verhältnis von Archiv zur ausgepackten Dateien darf halt nicht größer werden als das Ratio, das Verhältnis, und dem Beispiel habe ich auf 250 gesetzt. Und wenn das überschritten wird, wenn also Klammer-Antivirus sagt, Mensch, das sieht aus wie eine Archivbombe, damit beschäftige ich mich nicht, sagt er halt, das ist der Pseudovirus, Oversized Zip zum Beispiel. Gut. Nachdem wir nun die Software konfiguriert haben, gehe ich nochmal ganz kurz auf die Konfiguration von dem Update-Tool ein, den FreshClam. Dem muss ich einen Teil nochmal erzählen, was ich Ihnen gerade dem Klammer-Antivirus erzählt habe. Und das ist der Database-Owner. Also dem gehört die Virendatenbank, welcher Unix-Benutzer. In welchen Verzeichnissen sind diese CVD-Dateien gespeichert? Das haben wir eben auch schon gehabt. Dann weise ich dem auch ein Logfile zu, Update-Logfile. Dann kommen die Sachen, die ich vorhin schon mal erklärt habe. Also DNS-Database-Info, das ist der Domainname, wo diese Text-Records hergeholt werden, die Textdatensätze, und die erkennen kann, ob eine Aktualisierung vorliegt oder nicht. Dann kann ich als verschiedene Spiegelserver auflisten. Da macht man meist mehrere. Also zum Beispiel habe ich einfach erstmal gesagt, ich nehme erstmal den deutschen Server oder einen deutschen Server und dann den Hauptserver. Klammer-Antivirus, den ersten nicht erreicht, nimmt halt den zweiten. Und den kann ich noch angeben, wie viele Versuche unternommen werden sollen, um diesen Server zu kontaktieren. Und zum Schluss kann man noch sagen, notify Klamm.d, also FreshClam, bekommt den Auftrag, das Update zu holen, installiert es auf der Festplatte und dann sagt er dem laufenden Daemon, hallo, ich habe neue Signaturen. Und der sagt, hallo, lädt sie sich frisch rein, und kann dann weiterlaufen. Das heißt, dass der auch, sobald er möglich informiert ist, dass neue Signaturen vorliegen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich rufe das Programm auf. Er sagt mir, wann er gestartet ist. Und meistens kommt dann halt die main.cvd ist up to date. Hat sich nichts dran geändert. Die Daily hat sich meistens doch geändert. Wie gesagt, mehrmals täglich. Die wird runtergeladen. Dann gibt er die Informationen dazu an, die Version, wie viele Signaturen enthalten sind und wer das gemacht hat. Also die Datenbank. Und dann gibt er nochmal aus, die Datenbank ist abgedatet. Wir haben jetzt 31.360 Signaturen. Das ist ziemlich aktuell, das habe ich heute Morgen gemacht. Und informiert uns noch darüber, dass er den Demo informiert hat und dass der neu gestartet ist mit den neuen Signaturen. Das ist alles schön und gut, aber was kann ich damit in Wirklichkeit im Real Life als Administrator damit anfangen? Da habe ich jetzt mal vier Beispiele rausgesucht, wovon ich sage mal die ersten drei typischen Szenarien sind. Das erste mal ein bisschen das vierte, das simpelste, ist ein bisschen was anderes. Da gibt es natürlich noch viele mehr Möglichkeiten, aber ich habe auch bei der Vorbereitung am Vortrag gemerkt, also wenn man die Dokumentation, die man findet, studiert, kommt man eigentlich ziemlich schnell zu der Lösung, die ich jetzt hier präsentieren werde. Das wird auch nicht so kompliziert. Um diese Integration zu vollziehen, gibt es verschiedene Wege. Beim E-Mail-Server EXIM in der Version 4 kann man das direkt in der Konfigurationsdatei von dem Mail-Server angeben. Voraussetzung für den EXIM ist halt, dass man entsprechend kompiliert hat. Das ist hier die erste Zeile mit dem Viv-Content-Scan. Ich habe das nicht getestet, aber ich denke, auf den bekannten Distributionen wird das auch aktiviert sein. Die zu scannen E-Mails, die landen von EXIM im Spool-Directory und das muss natürlich auch von dem Daemon, der läuft, von Antivirus, Klamm-Antivirus gelesen werden können. Also ein Beispiel von Debian, genau. Das ist halt was Dual XM4 Scan. Was ich machen muss, damit dieses Feature mit der Supplemental Group funktioniert, ich muss den Benutzer ClamAV für den Clam-Antivirus der Gruppe des Mail-Servers, in diesem Fall unter Debian, Debian XM zuordnen. Also für Nicht-Debian-Nutzer ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, dass ich sage, Add-User, Klammer auf Debian-Exim, aber es macht letztendlich nichts anderes, als den Nutzer in diese Gruppe einzusortieren. Gut. Damit das wirksam ist, muss ich gleich darauf den Klammer-Antivirus-Demo neu starten. Das sind die Vorbereitungen. Jetzt Konfiguration, wie man sieht, das ist nicht so schwierig. Also im Hauptkonfigurationsteil von EXIM sage ich einfach ACSMT-Data, ACSMT-Check-Data, das heißt, wo es stattfinden soll und welcher Virenscanner verwendet wird. Also EXIM hat da schon verschiedene vorgefertigte Definitionen für die größten Virenscanner, die so bekannt sind. Das ist ganz einfach AV-Scanner gleich ClamD und das Socket. Das reicht schon völlig aus. EXIM weiß dann Bescheid, wo es den Virenscanner findet, wie er ihn ansprechen kann. Als nächstes muss ich noch sagen, wo der in den Prozess reinkommen soll. Und das sind also Access-Kontrolllisten, die einfach sagen, darf die E-Mail durchgehen, darf die ausgeliefert werden vom lokalen Benutzer. Da werden halt die Bedingungen angegeben. So, das ist in dem Fall auch relativ einfach. Ich sage einfach Malware, das ist was Schlechtes, gleich Stern. Wenn das der Fall ist, weise ich die E-Mail ab mit der Message, die ich hier angegeben habe. Kann man sich irgendwas ausdenken? Im Prinzip, naja gut, sollte natürlich ein bisschen freundlich sein vielleicht. Nicht irgendein Unsinn. Oder, das ist die erste Variante und die zweite Variante, da kann ich noch sagen, die wäre okay. Das ist für den Fall, dass es irgendwelche technischen Störungen gibt. Der Dämon vom Virenscanner ist nicht aktiv, dann werden E-Mails halt trotzdem ausgeliefert. Im ersten Beispiel würden alle E-Mails nicht ausgeliefert. Kommen wir nun zum berühmt-berüchtigten Sendmail. Sendmail hat eine eigene API für die Filterung von E-Mails. Das sind die sogenannten Milter. Und diesen Milter zu konfigurieren ist eigentlich auch ganz einfach. Also in der gängigen Distribution oder wenn man es sich selbst kompiliert, gibt es halt einen Dämon, der nennt sich Klammer-Milter. Ja, die muss man einfach starten mit den richtigen Angaben. Das heißt, wo ist mein Socket? Und dann geht man in sendmail.mc rein und führt einen Input-Mail-Filter ein mit den Definitionen. Also die ersten zwei Zeilen gehören eigentlich in eine Zeile rein. Das hat aber nicht auf den Platz gepasst. Und dann sage ich, kommt Input-Mail-Filters. Also ich bin auch kein Sendmail-Freund, deshalb weiß ich auch gar nicht, was das macht. Aber es funktioniert definitiv. Im nächsten Schritt gehe ich in das XML-Verzeichnis und mache mit dem Make diese Sendmail-STF-Datei und starte Sendmail neu. Und das war es eigentlich schon. Sie haben jetzt gesehen, wie man das direkt in einem Mail-Server einbindet über eine API via Sendmail. Aber als dritte Möglichkeit gibt es sogenannte Schnittstellen, die sich einfach dazwischen stellen. Also ich habe einmal den Mail-Server, die Schnittstelle und dann Virenscanner, es können auch mehrere sein. Eine von diesen Programmen, ich denke, das im Moment das meist eingesetzte, ist amasd-new. Und da möchte ich jetzt mal zeigen, wie man das mit Postfix zusammen verbindet. Als erstes mal muss man den Klammer-Nutzer wieder in diese Gruppe von diesem amasd-new bringen. Also add-user, Klammer-amasd, oder wieder die Demo neu starten. Gut. Also amasd-new läuft auch als Dämon. Und da gibt man einfach in der Konfiguration den Port an, auf den er sich da auf dem lokalen Rechner tummelt. Das ist der Port 10024. So. Wie funktioniert das Ganze bei Postfix? Also erstmal wird eine E-Mail eingeliefert. So, also ich zeige jetzt hier, wie man Postfix mitteilt, dass diese E-Mail gefiltert werden soll. Das heißt, Postfix nimmt diese E-Mail und leitet sie weiter an den amasd-new-Dämon. Und der amasd-new-Dämon bringt diese E-Mail wieder zurück, wenn sie überprüft wurde und gültig ist, das heißt, kein Virus enthält, einen anderen Prozess von Postfix, der auf einem anderen Port läuft. Hier zum Beispiel habe ich 10.025 genommen. Und dieser andere Prozess von Postfix, der nimmt dann keine Content-Filterung mehr durch. Das würde sich immer im Kreise drehen irgendwo. Also die E-Mail kommt rein, wird dann am amasd-new weitergeleitet, der sagt dann okay, nicht okay, und schickt es an einen anderen Postfix-Prozess, an einen anderen Port weiter, der es dann einfach dann weitersendet. Das wird wie voll konfiguriert. Einmal gehe ich in die Main-CF rein und sage, der Content-Filter heißt einfach bei mir SNTW Amavis, frei wählbarer Name. Der lauscht auf der IP an dem Port, also hier Localhost, an dem Port 10024, der eben schon beim Amavis eingestellt habe, in der Konfigurationsdatei. Und dann sage ich im nächsten Schritt, Nilrichin-Filter und den SMTB ohne Filter. Das geschieht in der Master-CF. Da seid einfach SMTB-Amavis ist einfach ein SMTP-Server. Gut. Und die letzte Konfigurationsgeschichte ist einfach, dass ich sage, dass POSIX nicht nur auf dem SMTP-Port einen Server starten soll, sondern halt auch im Port 10.025. Der braucht auch nicht von außen erreichbar sein, weil er einfach nur für die interne Auslieferung dann zuständig ist. Da sieht man am Schluss bei SMTPD, das weist halt POSIX an, er soll einen extra Prozess starten, der an der IP Localhost 10.025 lauscht und die schlussendliche Auslieferung macht. Da gibt man eine Reihe von Optionen an, die ich hier gar nicht dargestellt habe. Das Wichtigste ist einfach, Content-Filter wird auf nicht gesetzt, also es gibt keine weitere Filterung mehr. Gut, das war es dann eigentlich schon, was wir zu AmaVSD und POSIX sagen kann. Also diese Schnittstelle, die kann man natürlich nicht nur mit POSIX verwenden, sondern mit den ganzen anderen MTAs, die ich am Anfang schon mal genannt hatte, also mit Courier, auch mit Sendmail und mit EXIM. Ja. Als letztes Beispiel für die Integration von Clam-Antivirus habe ich jetzt mal Simpa aufgeführt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das hier kennen. Das ist ein Mailinglistenmanager, nicht so weit verbreitet wie Mailman. Na gut. Dem kann man auch mitteilen, dass alle seine eingehenden E-Mails gescannt werden sollen. Die Software ist eigentlich noch nicht so weit, dass man ihr sagen kann, hier habe ich einen Daemon, der läuft an dem Socket, bitte schicke deine E-Mails dorthin, lass sie an den Port scannen und du kriegst das Ergebnis zurück. Der möchte bitteschön ein Programm haben, das aufrufen kann. Deshalb sehen wir einfach ein Programm. Antivirus-Path, User-Bin, Clam-Scan. Das wird aufgerufen mit den Argumenten, die im unteren Teil aufgelistet sind. Ja, das war es eigentlich schon. Gut. Dann komme ich jetzt schon fast zum Schluss. Also Klammern, die Virus hat einen großen Sprung gemacht im letzten Jahr. Es sind viele neue Benutzer dazu gekommen. Die Beliebtheit ist gestiegen. Und da hat sich also eine richtige Community rausgebildet. Ich sage einfach mal ein paar Eckpunkte. Website, trivial, Klammer.net, nicht.org. Mailinglisten gibt es derer 4. Die Announce dient dazu, neue Versionen von der Engine bekannt zu geben. Klammer.users ist für Benutzerfragen zuständig. Sehr empfehlenswert, wenn man das einsetzt, weil auch die meisten Fragen relativ schnell beantwortet werden. Für Leute, die etwas tiefer einsteigen wollen, ist Klammer.stemmel. Da tauschen die Entwickler aus, aber da werden auch technische Diskussionen geführt. Ja. Und Klammer.virus.db ist einfach eine Liste, wo man eine E-Mail kriegt, wenn ein Datenbank-Update vollzogen ist. Wenn man jetzt nun etwas weiter ist, schon lange mit Klammer-Antivirus arbeitet und jetzt einen Virus hat, den Klammer-Antivirus nicht erkennt oder im umgekehrten Schritt ein falscher Positiv ist, das heißt Klammer-Antivirus sagt, das ist ein Virus, aber man ist überzeugt, dass es kein Virus ist, kann man das noch als Kandidat für die Datenbank vorschlagen. Da muss man die erstmal überprüfen, hat man die aktuelle Engine, sind die Viren sicher schon up-to-date. Das kann man ganz einfach machen mit dem Online-Scanner. Und wenn die Prüfung sagt, das ist kein Virus, beziehungsweise ist ein Virus, ausgehend von dem Fall, den wir eben hatten, dann auf der Website den Vorschlag einreichen. Zum Schluss nochmal, also es gibt eine Vielzahl von weiterer Software, die auf entweder zusammenarbeitet mit Klammer-Antivirus oder die Engine verwendet. Ganz kurz nochmal. ClamWin, das ist eine Nutzeroberfläche für die Software unter Windows, wurde gerade zum Projekt des Monats bei SourceForge gewählt. ClamApp ist das Äquivalent für KDE und dennoch etwas exotisch, Summer V-Scan, sein VSS-Modul, vieles Online-Scanning und Access-Scanning. Aber da gibt es noch sehr viel mehr, also 100 Software, verschiedene Software sind gelistet auf der Website ungefähr. Gut. Das war's dann soweit. Wenn jetzt noch Fragen sind.
Jetzt zwei Fragen. Einmal aus Python-Klamm. Das andere, wir haben gesagt, TVD ist eine Spezialität von Klamm-Antivirus. Citizen verwendet das auch. Ist das irgendwie Technologieaustausch oder wie kommt das zustande?
Also die erste Frage war, was Klamm eigentlich heißt. Also wenn man sich das Logo anguckt, das ist eine Muschel und das ist einfach der englische Name für Muschel. Das Klemm. Ja, die zweite Frage war, die TVD-Dateien, der Fragen hat gesagt, das gibt es auch bei Bitdefender. Kann durchaus sein, dass die Technologie von Klamm Antivirus übernommen wird, das weiß ich aber nicht. Bitte? Also die Frage war, ob es sichergestellt ist, dass weitere Updates immer regelmäßig erfolgen, im Gegensatz zu den älteren Projekten, wo es halt nicht funktioniert hat. Also ich bin selber kein Entwickler von der Software, ich bin nur Benutzer. Das Team der Leute, die diese Datenbank-Updates macht, ist so zwischen 5 und 10 Leuten. Und halt die ganzen anderen E-Mail-Adressen-Administratoren, die Viren sehen und die da reinschieben in die, als Vorschlag. Und sicherlich, das weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass wir auch bei anderen Produkten schauen, ob die neue Sachen haben, ob das schon da drin ist. Du hast auch eine Frage?
Ja, wenn ich eine Virusmeldung bekomme, ist das Problem, was ich in der Vergangenheit schon, dann kommen halt mit den Namen von einer Datei und dann relativ kurz springen, ja, den Virus oder das falsche Kodis beschreibt. Jetzt hätte ich dann gerne nähere Informationen zu diesem Ding, was ich jetzt hinter diesen Stunden auf jeden Fall verbirgt.
Also die Frage war, wenn die Antivirus-Software ein Virus oder andere Malware erkannt hat, gibt es halt einen kurzen String aus, wie was ich, Soba.irgendwas, ohne eine weitere Beschreibung. Die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Und die Frage von war, was verbirgt sich dahinter? Also erstmal gibt es bei Klammern-Virus ein Benennungsschema. Der erste Teil ist der Typ des Virus. Meinetwegen Worm oder HTML. Also ich kenne jetzt nicht alle, aber das erste Teil ist die Kategorie. Und der nächste Teil ist eine weitere Unterteilung oder einfach ein weiterer Teil. Man kann auf der Website gucken, es gibt ein Projekt einer Datenbank für diese Virenbenennung, weil das Problem ist auch, jede Firma oder jedes Projekt, das diese Signaturen erstellt, nimmt erstmal einen anderen Namen im Prinzip. Dann will man es da vergleichen, wenn man jetzt, sag ich mal, bei Heise.de liest, es gibt diesen neuen Wurm XYZ, heißt dann noch lange nicht so, dass Klamm-Antivirus oder Symantec oder wer auch immer das auch genauso nennt. Aber mit der genauen Beschreibung, was ein Virus macht und welche Probleme er hervorruft, kann ich dazu auch jetzt nichts genau sagen.
Die Reaktionszeiten so im Vergleich zu anderen Herstellern, vor allem zu Commerce-Antivirenherstellern, ist da vergleichbarer Ausdauer?
Also ich denke, was ich halt aus der Mailingliste mitgenommen habe, also Entschuldigung, die Frage war, wie die Reaktionszeiten sind. Also ich würde sagen, sie sind sehr schnell. Also auf jeden Fall sind sie mit Sicherheit vergleichbar mit kommerziellen Anbietern von Antivirensoftware. Da war auch eine Frage. Also die Frage war nach Integration in Squid, kann ich nicht sagen. Am besten auf die Website gucken, da ist ein bisschen mit einer Third Party, also von der Software von anderen Projekten, da findet man sicher was dazu. Da ist noch eine Frage. Bitte?
Die Trefferquote?
Wie ist die Frage gemeint mit der Trefferquote?
Naja, manche Sachen werden halt erkannt, manche werden nicht erkannt.
Also die Frage nach der Trefferquote, also die übereinstimmende Ansicht von Administratoren hier auf der Liste, die unterhalten, ist eigentlich, dass die Trefferquote sehr hoch ist. Wo sie nicht so hoch sind bei irgendwelchen älteren Viren, die damals die schon gab, bevor die Datenbank aufgebaut wurde und die auch nicht mehr aktuell sind eigentlich. Aber die werden halt nicht so gut erkannt. Deshalb kann es sein, dass bei irgendwelchen Statistiken oder Berichten über Schadantivirus gesagt wird, die Erkennungsrate ist nicht so gut, weil einfach so ein Kabinett von alten Viren genommen wird zum Teil und die da reingeschleust werden und die dann halt nicht entdeckt. Aber die treten dann meistens in freier Wildbahn nicht mehr auf.
Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich für den Vortrag und wir bereiten uns dann auf den nächsten Vortrag vor.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.